schwarze Fahrt. Eine kuriose Fracht war es, die der kleine Bus hinauf nach Jerusalem fuhr, als habe ein Spötter sich das ausgedacht. 10 Fahrgäste in einem Großraumtaxi, blass und ernst und in frommes Schwarz gekleidet, fast alle, chauffiert von einem mürrischen Fahrer, der sie am Flughafen aufgelesen hatte. Dort hatten sich die Fluggäste in 2 Gruppen geteilt. Die einen fuhren zum Feiern nach Tel Aviv, die anderen fuhren zum Beten nach Jerusalem. Die vorderen Plätze im Taxi nahmen 3 Amerikaner ein. Orthodox auf den ersten Blick mit ihren Vollbärten, schwarzen Mänteln und schwarzen Hüten. Eigentlich schauten nur Hände, Lippen und Augen aus all dem Schwarz hervor. In den Händen hielten sie zerlesene Büchlein. Die Augen hingen an den keilschriftartigen Zeichen darin. Die Lippen lasen stumm mit. Hinter ihnen saßen sehr aufrecht 3 junge russische Nonnen. Die Gesichter bleich wie Milch unter den eng gebundenen schwarzen Hauben. Das einzige Zugeständnis an ihre Weiblichkeit waren frei um die Schulter spielende Samtbänder, die dem fußlangen Schwarz ein wenig von seiner Strenge nahmen. Die Rückbank endlich teilten sich ein älteres englisches Ehepaar, ein schläfenlockiger junger Schlacks im glänzenden schwarzen Kaftan, der unentwegt telefonierte, und ich, der das alles sah. Je mehr mein Nebenmann in sein Mobiltelefon hineinredete, einen abgenagten Knochen aus der Frühzeit dieser Technologie, desto schwerer fiel es mir, ihm nicht zuzuhören. Und es lag nicht nur an seinem sanft raspelnden Bariton. Die Sprache selbst weckte meine Neugier. Vertraute Wörter blitzten darin auf. Helles Treibgut im dunklen Strom seiner Rede. Was ich da aufschnappte, das waren, wenn auch sonderbar intoniert, Brocken meiner Muttersprache. Die Eltern vielmehr war's. Und kein TV. Seine Eltern besäßen keinen Fernseher. Das war es wohl, was er dem, mit dem er die ganze Zeit telefonierte, klarzumachen versuchte. Kehlig kam das alles aus ihm heraus. Die Eltern, sprach er mit einem breiten Das Kein kaute er zu Kane. Ein altmodisches, irgendwie osteuropäisch klingendes, singendes Kryptodeutsch. Fremd und vertraut zugleich. Ich ahnte, was er sein mochte. Aber erst als er eine Telefonnummer durchgab, war ich ganz sicher. 5, 2, 5, 3, 6, 7, 8, it's Jiddisch, sagte der Engländer in mein spätes Begreifen hinein. Die Sprache der Ostjuden. Und mit einer Kopfbewegung zu dem zwischen uns Sitzenden hin, bei denen ist sie immer noch in Gebrauch. Dem Schlacks schien es nichts auszumachen, dass nun über ihn geredet wurde, so über ihn hinweg. Er lächelte freundlich und nickte zu allem, was wir über ihn und seine Welt sagten. Die Welt der Ultraorthodoxie. Er verstand es wohl nur halb. Sein Englisch war, wie sich zeigte, schwach. Inzwischen hatte der Bus die Straße, die von der Küstenebene ins judäische Bergland hinaufführte, verlassen und erreichte nun Jerusalems westliche Vorstädte. Er fuhr aber nicht geradezu in die Stadt hinein. Er brachte jeden Fahrgast bis vor seine Tür. Der Fahrer ließ keinen Umweg aus. Er nahm all die Hänge und Haarnadelkurven so schnell er konnte, erfüllt von einer grimmigen Freude, seine schwarze Fracht ordentlich zu rütteln und zu rollen. Links herum riss er das Steuer, rechts herum jagte bergan und bergab. Neben mir gerieten die Schläfenlocken ins Schwingen. Tief drangen wir in Jerusalems kalkweiße Vorstädte ein, steil aufragend an den Hängen wie Festungswerke. Jetzt hielt der Bus. Und weil er auf einer Anhöhe hielt, bot sich freie Sicht weit ins Land. Ich sah, wo ich war, und erschrak. Es war aber nicht das Land, es war das Licht. Einer war über die Erde gegangen und hatte Schwefel gesät. Viel Himmel sahen wir. Ganz Jerusalem sah ich da liegen, dahinter die Berge von Judäa. Wieder dahinter das Land Moab, jenseits des Jordantals. Und alles in diesem schwefeligen Unheilslicht. Es griff nach dem Verstand, nach dem Glauben, dass alles gut wird. Es stach in die Gegend des Solarplexus. Inne werden eines unverzeihlichen Leichtsinns, einer Gefahr. Ich war nicht der Einzige im Bus, dem so zumute war. Alle ließen von ihren leisen Gesprächen ab, sahen von ihren Büchern auf, schauten hinaus und verstummten. Vielleicht der Shamsin, versuchte ich mich zu beruhigen. Der Wind aus der Wüste, der Jerusalem immer wieder in seinen gelben Dunst hüllt und das Gemüt auch. Der Idiotenwind, der einen Schweif von Verrücktheit nach sich zieht. Aber der Shamsin kam gewöhnlich im Frühling und noch war Winter. Wenn es nicht der Shamsin war, was war es dann? Wo hatte ich dieses Licht schon einmal gesehen? Diesen schwefeligen Vorschein einer Gefahr. Plötzlich wusste ich es. Auf Bildern, Bildern, die nichts Gutes verheißen. Es gab Maler, die dieses Licht kannten. Noch vor einer Stunde war ich unter Menschen gewesen, die guten Mutes waren oder wenigstens so taten, die ein Zutrauen in die Welt an den Tag legten und die Welt gab sich alle Mühe, ihnen eine Vertraute zu sein. Die eingespielten Flughafenriten, der gute Espresso an der Flughafenbar, die beruhigenden Ansprachen des Kabinenpersonals. Der Bus fuhr wieder an, fuhr durch Straßen und Viertel, in denen lauter Schwarzgekleidete ihre Wege gingen. Was war das da draußen? Ein Leichenbegräbnis? Etwas fehlte, das Leichte, der leichte Sinn, der den Tod verlacht. Gesenkten Hauptes gingen die Leute einher, als wagten sie nicht aufzuschauen und fürchteten, etwas zu erblicken. In diesem Licht konnte ein Zeichen erscheinen, eines, das man wünschte, nie gesehen zu haben. Als die anderen Fahrgäste ausgestiegen waren und nur noch das englische Paar und ich im Bus saßen, riss der Mann ein Blatt aus seinem Taschenkalender, schrieb ein Wort darauf und gab es mir. Akeda. Ein wichtiges Wort, sagte er. Ich möge ihm einmal nachgehen. Ich versprach, es zu googeln. Er schüttelte den Kopf. Etwas mehr Mühe würde ich mir schon geben müssen. Er sagte noch, ein Lied hieß es so. Geschrieben habe es ein spanischer Sepharde im 12. Jahrhundert. Und wir singen es noch immer, am Abend, bevor der Shofar geblasen wird. Sie kennen den Shofar, das Widderhorn? Ich nickte. Es war Zeit für mich. Ich steckte das Blatt ein, zahlte den Fahrer, sprang ab, riss die Hecktür auf. Die wilde Fahrt hatte alles Gepäck durcheinander geworfen. Zog meinen zerbeulten, zerschrammten blauen Koffer hervor und stand vor der Mauer, hinter der ich die nächsten Wochen und Monate verbringen würde. Vor Sultan Süleymans Mauer, um das 3000-jährige Jerusalem. Den blauen Koffer in der Hand betrat ich durchs Jaffa-Tor, die heilige Stadt. Das war das erste Kapitel Schwarze Fahrt aus dem Reisebericht von Wolfgang Bücher, Ein Frühling in Jerusalem. 2 Monate hat er in der Altstadt gelebt, erst in einem arabischen Hostel am Jaffa-Tor, dann in einem griechischen Konvent aus der Kreuzritterzeit. Er war einfach da und doch hat er sich auf fast 2000 Jahre alten Spuren bewegt. Schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus gingen Europäer nach Jerusalem, um eine Weile zu bleiben oder sogar ganz. Bücher bewegt sich durch die Räume, den Widerhall dieser 2000 Jahre. Ein Ort aufgeladen mit Religion, Propheti, Politik. Früh um 5 auf dem Ölberg stehend, kann man es hören und sehen. Erst die Muezzins, dann die Glocken, dann das erste Sonnenlicht auf der goldenen Kuppel des Felsendoms. In all das taucht Bücher ein. Er hört Jerusalem zu, nimmt seine Bilder und Stimmen auf, dringt immer tiefer ein in die Geheimnisse der Stadt, verbringt die Tage im arabischen, christlichen, jüdischen Viertel, in den halbdunklen Gassen und Souks, auf der Via Dolorosa, an der Klagemauer und in Gewölben, in denen arabische Männer Kardamom-Kaffee trinken und Wasserpfeife rauchen. Er läuft durchs Kitron-Tal, durch den Garten Gethsemane, wandert über das Dach von Jerusalem und lässt sich eine Nacht lang in der Grabeskirche einschließen. Ein Frühling in Jerusalem, eine einzigartige Reise in eine unerschöpfliche Vergangenheit, in eine faszinierende Gegenwart. Ja, und Wolfgang Büscher ist 1951 geboren, ist Autor der Welt. 1998 erschien sein Buch 3 Stunden 0, 2003 Berlin-Moskau, 2006 Deutschland eine Reise, 2008 asiatische Absenzen und 2011 Hartland. Wolfgang Büscher erhielt zahlreiche Preise, zuletzt den Johann Gottfried Säume Literaturpreis und den Ludwig Börne Preis. Ja, warum erzähle ich das alles, lieber Patrick? Ich erzähle das alles, weil ich eigentlich vorhatte, vor ein paar Wochen mal nach Jerusalem zu fliegen. Unter anderem, weil Wolfgang Büscher mich bei der Lit Cologne vor mehreren Jahren fasziniert hat mit diesem Reisebericht. Und ich eigentlich gedacht, das wäre eine gute Idee, einfach mal nach Jerusalem zu fliegen. Zum Glück habe ich das nicht gemacht, weil ja gerade da die Hölle los ist, seit Anfang Oktober. Wie so oft in Israel oder Palästina oder wie man auch immer das Gebiet da genauer definieren möchte. Ja, und ich hoffe, du bist am Start, Patrick, zu unserer 171. Episode Podcast. Geht's dir gut?
Marco, mir geht es ganz hervorragend. Du weißt, es geht mir immer hervorragend, wenn ich mit dir zusammen einen Podcast machen kann.
Ja, mir geht es auch hervorragend, wenn ich mit dir einen Podcast machen kann, sondern grundsätzlich geht es mir hervorragend. Aber es geht natürlich nicht allen Menschen hervorragend auf dieser Welt. Und nachdem wir es schon nicht geschafft haben, die Pandemie mit unserem Podcast zu beenden und auch nicht geschafft haben, den Ukraine-Krieg mit unserem Podcast zu beenden, dachte ich mir, vielleicht versuchen wir es noch ein drittes Mal. Diesmal mit diesem unsäglichen, darf man das eigentlich Konflikt nennen? Also zwischen dem, was gerade in Israel passiert, nämlich dem Krieg zwischen den Palästinensern und den Israelis oder Israeliten. Ja, ich dachte, wir schaffen es vielleicht heute mal ein bisschen, uns selber den Konflikt ein bisschen zu vergewissern. Mir geht es gar nicht darum, auf welcher Seite wir stehen. Ich denke, wir werden den Konflikt auch nicht lösen können. Aber vielleicht können wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und ich dachte mir auch, dass wir Wolfgang Büscher heranzitieren. Ich würde gerne auch noch im Laufe unserer Sendung noch vielleicht so ein, zwei Stellen noch mal vorlesen, weil Wolfgang Büscher eigentlich ausmacht, dass eine Koexistenz in Jerusalem durchaus möglich ist. Dass, wenn man nicht gerade Fanatist ist oder nicht, gequält, jahrelang leiden muss unter dem einen oder dem anderen Regime, dass man durchaus in der Lage ist, zusammen einen Ort zu nutzen, um von mir aus in Richtung Islam zu beten oder in Richtung Christentum zu beten oder in Richtung Judentum zu beten. Und deshalb würde ich gerne im Laufe unserer Sendung mal so ein, zwei Stellen daraus vorlesen, weil ich das sehr imposant finde, wie er es schafft, so diese Stimmung in Jerusalem wiederzugeben. Ich war noch nie in Jerusalem. Patrick, warst du schon in Jerusalem? Hast du einen Kreuzzug dorthin gemacht?
Leider noch nicht.
Also, leider noch keinen Kreuzzug.
Auf meiner christlichen Hatsch, wenn man das so sagen darf, fehlen mir noch Jerusalem und Santiago de Compostela.
Ah, ja.
Du weißt ja, als guter Katholik muss man ja Rom besucht haben, Santiago de Compostela und Jerusalem.
Ja, sind wir beide gleich weit. Aber Rom habe ich ja auch besucht.
Ja, guck mal, da sind wir doch schon mal recht weit gekommen. Ja, ich habe mir gedacht, also wo du schon die Literatur zitierst, vielleicht mal ein Zitat, was sozusagen, der Kern aller Ansprüche, die sozusagen die jetzigen Probleme irgendwie umfassen, mal anzuzitieren, nämlich die Bibel.
Halleluja.
Und was ich auch sehr interessant finde, ein Zitat aus dem Koran.
Was sagt man da? Nicht Halleluja, was sagt man?
Gott ist groß, ich weiß es nicht.
Salam alaikum.
Ja.
Ja, dann leg los, Patrick.
Der Herr erschien Abraham und sprach: Deine Nachkommen gebe ich dieses Land. Dort baute er dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da brach er auf zum Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Dort baute er dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. So viel zum ersten Bibelzitat, dass sich, oder sagen wir mal, dass die Landnahme der Israeliten, ich sag mal, schon mal so vorankündigt beziehungsweise andeutet. Und dann bin ich auf ein Zitat gestoßen aus dem Koran. Und wir gaben dem Volk, das unterdrückt worden war, die östlichen und westlichen Gegenden des Landes zum Erbe, das wir gesegnet haben. Das schöne Wort deines Herrn ging an den Kindern Israels in Erfüllung. Soweit der Koran. Ja, damit ist doch alles klar, oder Marco?
Naja, ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass das ja auch ein, ich sag mal, ein Fehler ist zu glauben, dass die jüdische Bevölkerung eigentlich, ich sag mal, nach der Eroberung der Römer bis zum 20. Jahrhundert ja eigentlich keine Rolle gespielt haben in Israel, weil ja immer eine jüdische und vor allem auch eine starke jüdische Bevölkerung dort das Land besiedelt hat. Und die Palästinenser ja gar nicht so den Anspruch hatten, jedenfalls nicht auf alle Gebietsteile und eigentlich sehr unzufrieden waren mit dem Land. Also ich meine, es gibt ja viele, die sagen, okay, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg hat eigentlich der ganze Unsinn angefangen, indem man eben die Vereinten Nationen eben einen gemeinsamen Staat haben wollten für Juden und die arabische Bevölkerung. Also es jährt sich ja heute auch das 75 Jahre Israel. Oder man kann auch vielleicht sagen, das Grund allen Übels hat auch schon im Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg angefangen, als Großbritannien damals den Auftrag erhalten hat, die Region zu verwalten und dann sich gedacht hat, nach der Shoah und nach der Vertreibung der 1930er Jahre, dass man dann den Juden dort auf jeden Fall eine feste Institution geben wollte. Aber so wie ich das gelesen habe, gab es immer eine starke Besiedlung durch Juden auf dem Gebiet. Also es war nie so, dass da jetzt, dass die Juden jetzt dann irgendwo, dass sie jetzt plötzlich dieses Land zugeordnet bekommen haben durch die Vereinten Nationen und vorher gab es da nichts oder man hat den Arabern das Land geklaut. Und vor allem, wenn man bedenkt, wie viele arabische Länder drumherum, Nachbarstaaten drumherum sind, fragt man sich ja, warum muss es sich alles kulminieren in Israel?
Ja, aber es war auch nicht so, dass die Bevölkerungsmehrheit dargestellt hätten. Wobei wir da ja schon bei einem Grundproblem sind, ne? Woraus ziehe ich meine Ansprüche auf ein Land, auf ein Gebiet? Ab wann habe ich Heimatrechte in einem Gebiet? Ne? Ab wann kann ich sagen, ja, das ist mein Land? Und dann haben wir noch den anderen Aspekt des Besitzes, also den rein faktischen rechtlichen Besitz an Grundstücken, an Flächen. Ja, also ich habe mich ja jetzt auch in Vorbereitung auf unsere Sendung mal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und das ist wirklich sehr komplex. Aber der Kern, der überall immer wieder herauslugt, ist ein ja göttlicher Anspruch auf Land. Selbst letztlich auch die Ansprüche, die die säkularen Juden oder die eben jetzt nicht also sogar teilweise eher aus dem sozialistischen Kontext kommen, ist letztlich zurückzuführen auf Bibelzitate und da gibt es einige, die in irgendeiner Form den Israeliten, wer auch immer das jetzt genau ist, das ist ja auch in der Forschung durchaus umstritten, wann es überhaupt zu einer Genese und so weiter gekommen ist und jedenfalls, dass sich alles im Grunde darauf bündet, ne? Gott hat uns dieses Land gegeben. So. Und du hast das schon angesprochen, es sind sicherlich nicht alle Juden vertrieben worden, was übrigens auch nochmal ganz interessant ist im Kontext zur Herausbildung des Islam, denn es gab tatsächlich Kontakt zwischen Mohammed und den Juden in Medina, aus deren Verhandlungen oder Argumentationen heraus er das Gebet Richtung Jerusalem gewechselt hat oder die Anweisung gegeben hat, das Gebet Richtung Mekka zu richten. So, also da war schon auch eine Anerkennung durch den frühen Islam, ich sag mal, des alten Volk Gottes, so würde ich es mal ausdrücken. So, aber dennoch, ne, gerade jetzt in unserer modernen Welt stellt sich ja tatsächlich die Frage, ne, ab wann, also kann ich meinen Anspruch auf was auch immer aus einem religiösen Anspruch heraus erheben?
Ja, aber glaubst du, dass es wirklich die Kernursache dieser religiöse Anspruch? Weil ich meine, das kann doch eigentlich sein. Also sorry, also da muss doch mehr hinterstecken als religiöser Anspruch. Also wer geht denn heute noch im 21. Jahrhundert durch die Gegend und sagt, ja, Gott hat mir das Land versprochen, deshalb muss das jetzt hier so sein.
Ja, boah, was wäre denn jetzt deine Argumentation oder sagen wir mal, wo liest du denn die Argumentation, warum jetzt Menschen, die, ich sag jetzt mal, 2000 Jahre lang nicht in Israel gelebt haben oder in Palästina, nach 2000 Jahren wieder zurückkehren oder deren Nachfahren, jedenfalls möglicherweise die Nachfahren, zurückkehren und ausgerechnet dort einen Staat aufbauen wollen?
Naja, dass das ein religiös aufgeladenes Gebiet ist, ist natürlich klar. Ja, also selbst die Christen haben ja eine Verbindung durch Jesus in diese Ländereien, klar. Aber dass man das Problem nicht friedlich lösen kann, das rechne ich möglicherweise den Fundamentalisten, den radikal-islamistischen Organisationen wie die Hamas oder sowas an, oder von mir ist auch Israel, was möglicherweise auch nicht immer friedlich oder konfliktarm oder wie auch sage oder gewaltfrei kommuniziert. Ja, da ist auch viel Mist. Wobei ich da auch wieder denke, aber es ist wie so oft bei den ganzen Krisengebieten, die wir haben, ja, dass Europa oder die USA sich eingemischt haben, ja, und Leuten Land gegeben haben oder ein Territorium verwaltet haben und nachher aber nicht mit den Konsequenzen umgehen konnten und so weiter. Ja, ich meine, es ist ja schön, dass die Vereinten Nationen oder die Briten den Juden das Land gegeben haben und so weiter, aber dann am Ende dann zu sagen, ja gut, aber jetzt guckt mal selber, wie ihr mit dem Konflikt klarkommt irgendwie. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und das hat ja auch in vielen Kriegen, auch die USA angezettelt hat, ja auch so stattgefunden. Dann machen die Befreiungskriege, ja, und letztlich sind die Leute haben so einen Groll auf die USA, ja, dass da überhaupt kein Frieden hergestellt werden kann. Und ich meine, jetzt ist es ja anscheinend auch so, dass Israel natürlich auch ziemlich aneckt. Man weiß nicht, wie soll der zukünftige Status von Jerusalem sein, ja. Also sowohl die Palästinenser wie auch die Juden haben oder die Israelis haben Anspruch darauf. Ja, was ist mit den ganzen Flüchtlingen? Diese Flüchtlingslager, die auch in Nachbarstaaten, das ist alles nicht geklärt. Die israelische Siedlungsaktivitäten, ja, die anscheinend völkerrechtswidrig sind. Ja, also dass die Gebiete besetzen und so weiter. Also das sind ja alles Dinge, die resultieren ja aus einer Entscheidung, die ja nicht die Palästinenser und die Israeliten gemeinsam getroffen haben, sondern die Europäer oder US-Amerikaner für sie getroffen haben. Und jetzt müssen die den Scheiß aus.
Naja, ganz so, das ist natürlich schwierig. Also klar, sind Entwicklungen in Europa und Entwicklungen in Amerika auch wahrscheinlich maßgeblich dafür gewesen, dass diese Idee, einen jüdischen Staat wieder entstehen zu lassen, sicherlich haben das stark beeinflusst, ne? Also der.
Ja, man kann jetzt auch den Zionismus noch mitzunehmen, das ist natürlich auch eine.
Also der Bestrebung, das seit 1900 war. Ich überlege gerade den Vornamen vom Herzl, also den Begründer des Zionismus. Der hat natürlich in einer Phase, also das hat ja im 19. Jahrhundert hat der seine Ideen entwickelt und ich sag mal so in dieser Nationsbildung Idee, die dann ja in Deutschland, aber auch in Europa insgesamt stark geworden war und die eben auch mit Theodor Herzl. Mhm. Also Theodor Herzl, der war davon schon auch beeinflusst und hat dann sozusagen daraus dann auch eine, ja, sagen wir mal, national-ethnische Staatenbildung, ich sag mal, auch für die Juden entwickelt oder diese Idee vorangebracht und hat da auch relativ schnell Anhänger gefunden, die sich dafür erwärmt haben. Aber auch da war der Kern letztlich ein religiöser, also der Anspruch, der sich sozusagen dann auf das alte israelische Territorium erstreckt hat. Ne? Man hätte ja jetzt zum Beispiel sagen können, theoretisch, ne, jetzt gerade nach dem Holocaust oder sowas, kommen Menschen jüdischen Glaubens, keine Ahnung, Ostpreußen oder sowas, um einen Staat zu gründen. Aber das war ja anscheinend überhaupt nicht, also von irgendjemandem auch nur gewollt oder und wahrscheinlich auch noch nicht mal von denen, die dann eben hier auch in Deutschland gelitten haben. Aber so, also da war ja schon eine tiefere Idee dahinter. Und die Idee dieser Staatenbildung war ja auch eigentlich vor dem Holocaust. Sicherlich gab es dann schon mal eine große Welle durch die Verfolgung in Russland, also durch die Verfolgung Menschen von jüdischem Glauben in Russland. Und Das war die erste tatsächlich Auswanderungswelle, die dann in größerer Zahl nach Israel eingesickert ist.
Wobei da auch viele in die USA gegangen sind, ne?
Wahrscheinlich auch, klar.
Also von Josef Roth ist mit der Roman Hiob, da geht es ja auch darum, ne, dass die dann rüber gemacht haben und da die USA.
Ja, aber es sind eben auch schon viele tatsächlich nach Israel ausgewandert. Das war sozusagen so der erste Push. Natürlich, der zweite war dann natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg sehr groß. Ja, und um mal, ich sag mal, Europa oder wie auch immer den Westen auch mal in Schutz zu nehmen. Also das Ganze, die ganze Handhabung da war natürlich nach alten und kolonialen Denken. Ne? Also nachdem man das Osmanische Reich besiegt hatte, was ja ein Multikulti-Staat war und ja die ganzen Territorien, die ja mittlerweile ein Problem sind, ja, also besiegt hatte, hat man das so nach Gutsherrenart halt alles so ein bisschen aufgeteilt. Ne? Die Franzosen bekommen das, die Engländer bekommen das. Das war einerseits ein Grundproblem, aber so sind die Engländer dann erstmal eben an Palästina gekommen oder an Teile von Palästina und haben das auch ziemlich unterschätzt. Und dann kam es eben auch schon zu, ich sag mal, jüdischen, also zu Organisationen von jüdischen Verbänden, die auch paramilitärisch waren und teilweise auch terroristisch eben auch tätig waren, die da eben so viel Druck erzeugt haben, dass die Engländer nachher da keine Lust mehr drauf hatten, das dann an die Vereinten Nationen übergeben haben, weil die eben auch viele Polizisten verloren haben und Soldaten. Das war einfach für die am Ende nicht mehr zu kontrollieren. Also die haben das jetzt nicht aus reinem Spaß aufgegeben, sondern weil sie sich einfach diesem Druck nicht mehr... Im Grunde hatten sie ja nichts mehr davon. Früher bei den Kolonien konntest du ja schön was rausziehen, schön Gewinne machen und so weiter.
Ja, aber das ist der Punkt, wenn du sagst, die hatten nichts mehr davon. Das ist auch der Grund, warum die USA dann rausgeht aus den Ländern. Wenn sie, keine Ahnung, die Rohstoffe gewonnen, wenn sie das Öl abgepumpt haben, ja, dann haben sie nichts mehr davon. Dann können sie auch, oder wenn sie die Infrastruktur erschaffen haben, sodass die an Öl kommen, ja, dann sagen sie tschüss.
Ja. Also die amerikanischen Handlungsweisen, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber will nur sagen, also das war jetzt, da ist auch ein enormer Druck aufgebaut worden, vor allen Dingen von jüdischer Seite. Und dann muss man irgendwann als Kontrollnation ist dann eben die Entscheidung da, ne? Also stelle ich mich dem noch, ne? So ähnlich wie in Afghanistan, ne? Also stelle ich mich dem Druck noch oder ziehe ich mich zurück? Und und so ist das dann passiert, ne? Ja, also lange Rede, weswegen ich jetzt eigentlich auf dieses Bibelzitat gekommen bin und warum ich meine These aufgestellt habe, dass der Kern tatsächlich in den Heiligen Schriften, also der Kern des Problems eben auch in den Heiligen Schriften liegt, ist, dass das, sagen wir mal, das Grundfundament der israelischen Landnahme ist. Selbst wenn man jetzt gar nicht so religiös ist, aber was sollte sonst das Argument sein, Landnahme zu betreiben und dann ausgerechnet da? Es sei denn, du leitest einen Anspruch auf eine 2000 Jahre zurückliegende Siedlungsgeschichte ab. Ne?
Ja, aber da würde ich gerne mal hier kurz einen Ausschnitt vorlesen, dass die Koexistenz zum Beispiel in Jerusalem durchaus möglich ist. Ich bin hier auf von Wolfgang Bücher, Ein Frühling in Jerusalem, auf Seite 214. Das Gesetz. Jesus hatte immer wieder dagegen verstoßen und gegen eine Verpuppung im Gesetz gepredigt. Der Mann, dem ich lauschte, umkreiste seit einer Stunde das Gesetz. Er tat das sehr subtil. Er bereitete einen Gesetzeskommentar vor mir aus, der zur Conclusio gelangte. Tu es nicht. Versündige dich nicht. Geh nicht hoch. Aber ich ahnte, welches Maß an Verzicht es ihm abfordern musste, sich den Impuls zu verbieten, zum Allerheiligsten der Väter zu gehen, dem Magnetismus des Tempels zu widerstehen, aus so und so vielen Gründen und Vorschriften des Gesetzes. Er war ein Rabbi und er war Professor. Er verfügte über die intellektuelle Distanz, sich den Glauben von außen anzuschauen, aber sie war ihm ein Werkzeug, nicht die Substanz. Es ist paradox, sinnierte der Professor. Ohne dieses Reinigungsritual darf der Tempel nicht betreten werden, geschweige denn gebaut. Und zugleich bedingt der fehlende Tempel das Fehlen solcher Reinigungsrituale, weil diese im Tempel vollzogen würden, von dessen Priestern und nicht in irgendeiner Hebronner Kirche. Dann sprach der Rabbi über den Messias. Wir wissen nicht, wann er kommt und nicht wie. Kommt er als goldene Gestalt mit Flügeln oder kommt er als eine Art Gandhi? Nie zuvor hatte die Welt solche Kommunikationsmittel wie heute. Denken Sie nur an Facebook. Der Messias könnte in einer Sekunde weltweit erscheinen. Und Jerusalem, das uralte Gottesgehäus, was bleibt von ihm im Zeitalter des Web-Messias? Spirituell wichtig sind Gottes Heiligtümer. Im Unterschied zu menschengemachten Gotteshäusern, die wechseln ja sogar manchmal die Religionen. Aus Kirchen wurden Moscheen. Denken Sie an die Hagia Sophia in Istanbul. Das gab es immer wieder in der Geschichte. Heiligkeit ist unverrückbar. Sie ist an Orte gebunden. Es gibt eine Hierarchie der Heiligkeit. Israel ist das heiligste Land der Erde und der Tempelberg ist der höchste aller heiligen Orte hier. Wieder verblüfft er mich. Das klang exklusiv, das klang 1:1 in Politik übersetzt nach Krieg. Nur einer kann dort oben beten. Wer wohl? Er schüttelte den Kopf. Das waren nicht seine Gedanken. Natürlich können Moslems und Juden auf dem Tempelberg beten. Beide. Ich kann als Jude jederzeit in einer Moschee beten, wenn ich die Regeln achte und die Moslems nicht störe. Das gilt umgekehrt genauso für Moslems in einer Synagoge. Theologisch ist das kein Problem. Und dort oben ist ja viel Platz und die Gebetszeiten sind auch verschieden. Er ging noch einen Schritt weiter. Einen internationalen Status der Jerusalemer Altstadt könnte ich mir vorstellen. Doch das sei Politik. Eigentümer des Tempelbergs ist der Staat Israel. Besitzer ist die Waqf, die muslimische Stiftung. Er ist ein Faustpfand bei künftigen Friedensverhandlungen. Das gibt kein Politiker aus der Hand. Jetzt wurde es profan. Es war Zeit zu gehen. Er hatte mich mitgenommen auf einen Flug hoch hinaus in den jüdischen Kosmos. Wir waren der roten Kuh aus dem Buch Mose begegnet und hatten die Möglichkeit erwogen, den Messias auf Facebook zu liken. Nun stiegen wir aus seiner Studierwarte die Treppen wieder hinab zur Erde. Also, was ich sagen will, dass es intellektuell ja durchaus möglich sein könnte, eine Koexistenz dort zu betreiben, trotz verschiedener Religionen.
Das wäre eigentlich die einzige Lösung, aber sehe ich im Moment überhaupt nicht.
Wenn jemand den Podcast jetzt mal ein Jahr später oder sowas hört, wir haben Freitag, den 27. Oktober 2023 und die Hamas, eine radikal-islamische Organisation, deren Ziel es schon immer war, den Staat Israel zu beseitigen, hat am 7. Oktober 2023 einen Großangriff auf Israel gestartet, hat über 900 Menschen getötet, hat 150 Menschen als Geiseln verschleppt und Israel hat unmittelbar danach zum Geltungsanschlag ausgerufen, hat in Gaza auch über 700 Menschen getötet und den Kriegszustand ausgerufen. Und was jetzt gerade, da wir die Sendung vor ein paar Tagen aufgenommen haben, kann es natürlich sein, dass jetzt wieder irgendwas passiert ist, was wir vielleicht nicht erwähnt haben und so weiter. Genau. Also im Moment sieht es nicht nach Frieden aus. Ja. Massaker.
Ja, und ich meine jetzt auch nicht jetzt diesen ganz konkreten Konflikt, sondern insgesamt. Da muss wirklich viel passieren auf beiden Seiten. Denn wir haben auf beiden Seiten haben wir teilweise sehr verhärtete Fronten. Wir haben israelische Rechte, wir haben israelische, ich sag jetzt mal, orthodoxe Rechte, wobei das nicht so ganz stimmig ist. Auf jeden Fall eine religiöse Rechte, wir haben eine eher nationale Rechte, wobei es da wahrscheinlich auch hin und her schwimmt. Und wir haben säkulare und tatsächlich dann auch, ich sag mal, eher links friedensbewegte Menschen. Und auf der anderen Seite in der wahrscheinlich ähnlicher Aufteilung, aber eben auch Menschen, die sich zurückgesetzt fühlen und unterdrückt fühlen und die durchaus auch in gewisser Art national denken, aber vor allen Dingen eben auch ihren religiösen Anspruch auf dieses Land eben auch sehen und vor allen Dingen auch ihren praktischen, weil das war eben ihre Heimat und die sich jetzt eben auch nur schwer daran gewöhnen können, das Land eben zu teilen. Es ist halt sehr komplex. Also als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, mein Gott, wie kann man sowas auseinanderflechten? Am Anfang hast du reguläre Käufe gehabt. Es gab wohl palästinensische Großgrundbesitzer, die tatsächlich auch größere Flächen an die ersten jüdischen Siedler verkauft haben. Also die sind tatsächlich zu Besitzern geworden. Man hat jetzt aber auch so Siedlungen, die irgendwie nicht auf erkauften Besitz errichtet wurden. Auf der einen Seite profitieren viele Palästinenser tatsächlich auch von diesem Bauboom, weil die halt als Bauarbeiter, als Handwerker eben auch in diesen Siedlungen arbeiten. Also das bringt denen auch tatsächlich wirtschaftlich was. Also die Entwicklungen auch durch die, ich sag mal, technologisch oft fortschrittlicheren Neusiedler da. Aber auf der anderen Seite wird eben immer mehr auch an Bewegungsfreiheit genommen, an Möglichkeiten, in Anführungszeichen im eigenen Land frei sich zu bewegen. Wenn Sie in den Supermarkt einkaufen gehen wollen, müssen Sie einen Personalausweis vorzeigen und solche Sachen. Ich meine, das sind jetzt erstmal Kleinigkeiten, aber wenn man das ganze Leben irgendwie immer so bestreiten muss, ja, ist natürlich auch nicht gut, ne? Ja, aber dann ist, wie ich auch das so wahrnehme, also dieses, das ist jetzt schnell dahingesagt, aber ich glaube auch, also wenn man sich bemüht hätte, früher und schneller in das System irgendwie reinzuspringen und zu versuchen, Teil dieses Systems zu werden und dieses System dann vielleicht irgendwann sogar auch zu beherrschen oder zumindest mitzugestalten, hätte vielleicht alle weitergebracht. Aber das ist natürlich leicht gesagt. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn, ich sag jetzt mal, nach Köln auf einmal Leute kommen, die sagen, so in deinem Garten baue ich jetzt mein Haus. Ich weiß es nicht.
Ja, ich denke mir, gut, jetzt ist natürlich auch immer die Sache. Also zwei Dinge möchte ich kurz klarstellen. Also natürlich, wir sind Deutsche, also müssen schon ein bisschen aufpassen. Ja, wir haben schon eine Menge Mist gebaut, gerade auch was jüdischen Menschen auf diesem Planeten angeht. Also das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, Kritik zu üben. Und zweitens, natürlich ist das, was die Hamas gemacht hat, absolut indiskutabel. Ja, und jetzt zu überlegen, okay, ja, was die Hamas gemacht hat, hat seine Gründe und ist eine Reaktion auf das, was Israel seit Jahrzehnten falsch macht, ist natürlich schwierig, machen wir auch nicht. Dennoch ist es natürlich auch, sagen wir so, vielleicht aus israelischer Seite vielleicht ein bisschen kurz gedacht, so nur auf Stärke zu setzen. Also zu zeigen, hier, wir sind unangreifbar, weil wir Waffen haben, weil wir uns verteidigen können, weil wir Dinge mit aller Härte zurückschlagen und so weiter. Also man muss ja auch dann schon dazu sehen, dass die Zwangsräumungen aus palästinensisch bewohnten Häusern in Ost-Jerusalem ja auch jetzt die Sache nicht verbessern, den Frieden. Und wenn man sich in Gaza anschaut oder den Gazastreifen anschaut, dann ist der ja viel Elend. Und natürlich, wenn du viel Elend hast, hast du natürlich auch leichtes Spiel als Hamas, ja, diese Leute zu akquirieren, sie anzustacheln, ja, gegen Israel beziehungsweise gegen die Israelis, weil die natürlich die Politik auch als repressiv empfinden. Und die Hamas, habe ich jetzt auch gelesen, die sind ja auch strategisch, gehen sie ja sehr taktisch vor, ne? Also diese Hamas, die verstecken sich in Wohnhäusern, die tragen keine Uniformen, ja, so dass wenn Israel versucht, die Hamas irgendwie aufzurollen oder die zu vernichten, müssen sie immer auch Zivilisten angreifen. Ja, das macht die Israelis natürlich nicht oder Israeliten ja nicht populärer bei der Bevölkerung im Gaza. Nein. Ja, nein. Also sprich, die Hamas machen viel richtig, um Israel quasi als hart, als unnachgiebig, als überzogen agierend dahinzustellen. Und dann,
ja, damit,
wenn man dann auf so ein,
ja. Aber damit wollen Sie nicht falsch verstehen, die Hamas ist für mich ein Krebsgeschwür, auch für die Palästinenser. Mag sein, dass es ein teilweise selbstgewähltes Krebsgeschwür ist, aber letztlich, und die Hamas ist auch wieder eine religiös, also jedenfalls religiös argumentierende Bewegung. Also da geht es nicht nur darum, ich sag mal, die Heimat sozusagen der Palästinenser wieder zu erlangen und ich sag mal ein gewisses.
Nö, die wollen islamisches Gemeinwesen und wo es keine Trennung mehr zwischen Staat und Religion gibt, ja.
Ja, also das zum einen und ja, und sie wollen natürlich die komplett, also sie haben Maximalziele, sie haben keine Minimalziele, sondern Maximalziele. Also sie wollen im Grunde die Auslöschung Israels. Das, also da brauchen wir jetzt gar nicht so drüber diskutieren. Mir ging es auch nicht darum zu sagen, das ist super, was die Hamas macht, sondern ich will einfach die Grundproblematik mal auch darstellen, so auch gefühlsmäßig, also wie sich die Menschen da eben fühlen. Und du hast gerade gesagt, ja, als Deutscher muss man da aufpassen. Weiß ich nicht, weil mittlerweile sind ja auch viele Leute mit, ich sag jetzt mal, arabischen, zumindest arabischen Wurzeln mittlerweile ja auch deutsche Staatsbürger. Und da sind wir schon wieder bei dem Kultur, ja, ist das schon eine Art von Kulturkampf? Also müssen die noch Rücksicht nehmen sozusagen auf die deutsche Vergangenheit, obwohl deren persönliche Vorfahren damit nichts zu tun hatten? Oder müssen die sich eben einer Leitkultur unterordnen, der moralischen Erfahrung. Ne? Das sind ja auch schon so Diskussionen, die ja jetzt auch die Frage eben von Integration und westlichen Werten und so weiter und was ja auch schon wieder ins Gespräch bringen. Also ich habe mir mal die ganzen Kommentare unter den Videos zu diesem Konflikt, die man bei YouTube so sich anschauen kann, mal gesehen. Und also wenn du sagst, Religion spielt da keine Rolle, da musst du mal die ganzen Kommentare da lesen. Und
Nein, Moment. Was ich meine, ist nicht, dass bei den Leuten, die auf die Straße gehen, bei den Leuten, die rumschimpfen, bei den Leuten, die möglicherweise dann zur Waffe greifen und so weiter, da gehe ich schon davon aus, dass die Religion ein Mittel ist. Ich denke mir nur, das ist immer so, es wird immer so vorgeschoben. Und ich glaube, dass aber die wirklichen Drahtzieher, ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, aber ich denke, die Leute, die wirklich davon profitieren, ja, die machen das nicht für die Religion. Die machen das aus anderen Gründen. Die machen das aus meiner Sicht für Macht oder den schnöden Mammon oder für Kohle, für Ressourcen und so weiter und so fort. Weil ich meine, sorry, aber ich meine, auch der Islam hat im Kern gute Absichten. Er will, dass die Menschen gut zusammenleben. Und der Islam, auch wenn es da vielleicht genauso wie auch in der christlichen Religion oder auch von mir ist auch im Judentum an den Grenzen durchaus radikale Positionen gibt, ja, gehe ich jetzt davon aus, dass jede dieser Religionen im Kern eigentlich was Gutes möchte, nämlich die Verständigung, ein gutes Leben auf diesem Planeten. Und deshalb will ich einfach nur damit sagen, dass ich nicht davon ausgehe, dass wenn man das mal tiefer hinterfragt, dass am Ende die Religion steht. Das wäre ja Schwachsinn. Also da müsste man ja das auf Mohammed schon zurückführen, dass das so gewollt ist.
Aber da sind wir ja bei einem wichtigen Punkt. Also ich glaube ja, ich glaube letztlich kannst du, also ich rede von den Ansprüchen. Ich rede nicht von den Gründen, warum jetzt Menschen jüdischen Glaubens nach Israel.
Ja, was du zu Abraham gesagt hast, alle berufen sich auf Abraham. Die Juden berufen sich auf Abraham, die Moslems.
Ja, aber
weil er die ganzen Söhne hat, die sich da aufgeteilt haben.
Richtig, aber in der Bibel wird das ja immer weiter aufgespalten und am Ende ist es ganz klar, geht es da um das israelitische Volk und so weiter. Und also da die Aussage ist schon klar, soweit, wenn man sich. Also wenn du jetzt rein religiös argumentierst und umgekehrt, wird im Koran auch durchaus dieser Anspruch toleriert oder gesagt, ja, das ist so, das ist eben das Volk Israel und so weiter. So, das wird aber oft von vielen Moslems eben nicht gesehen. Ich finde aber auch nicht, dass das als Argument gelten kann, nur weil im Koran steht, ja, lass ihnen das Land oder es ist eben deren Land, dass man deswegen irgendwie Palästinenser irgendwie unterdrücken dürfte oder so. Ich meine, die leben auch seit Jahrhunderten. Ich weiß nicht, wann die ersten arabischen Siedler nach Palästina gekommen sind, beziehungsweise ob nicht, ich sag mal, schon dort ansässige Menschen zum Islam sozusagen konvertiert haben, wurden. So sehr habe ich mich noch nicht mit der palästinensischen Geschichte beschäftigt. Also auf jeden Fall haben die da auch mehr hundertjährigen Wohnanspruch, wenn man so möchte. Jedenfalls wenn wir jetzt uns auf diese Argumentationsweisen da einlassen. Also meine Vorfahren waren da schon irgendwie 3000 Jahre früher. Ich meine, das können wir gerne hier in Europa ja mal durchexerzieren. Da würde es aber ein lustiges Gebiettauschen geben. Ich weiß jetzt gar nicht, worauf ich hinaus wollte.
Egal, du wolltest dich rechtfertigen.
Ich wollte mich nicht rechtfertigen. die Religion an sich ist nicht die Ursache, aber sie ist ja immer das Argumentationsmittel.
Ja, klar. So. Und das möchte ich aber gerne mal auflösen.
Ja, wenn du das schaffst, wunderbar.
Ja, dafür machen wir den Podcast hier. Nein, aber was ich eigentlich eben sagen wollte, ich wollte dich nicht kritisieren, sondern was ja schon heftig war, dass nach dem Anschlag der Hamas ja direkt auch Israel unter die Lupe genommen worden ist, dass die das auch verursacht haben. Und ja, ich denke mir auch, also nicht ja im Sinne von ja, die sind jetzt sind selber schuld daran, dass die Hamas dieses Massaker angerichtet haben, sondern vielleicht wäre es ja auch ein Weg, tatsächlich am Gazastreifen mal auch ohne religiöse Implikation, ohne religiöse Intention einfach mal da reinzugehen und einfach mal mit den Leuten zu sprechen. Genauso, ich meine, klar, sprechen ist jetzt auch kein Heilmittel, aber ich meine, du siehst ja, was in Deutschland passiert. Ja, wenn man immer sagt, ja, die Leute, die AfD wählen, ja, die sind indiskutabel, mit denen wollen wir gar nicht reden, ja, weil das nicht unser Niveau ist, ja, und weil es, ja, du kommst ja nicht weiter. Also ich meine, so kommst du ja nicht weiter. Es mag ja sein, dass das ziemlich einfache Formeln sind, die da gepredigt werden, Aber wenn ich nicht zeige, dass ich mich nicht, wenn ich nicht zeige, dass ich mich auch für die Menschen im am Gazastreifen interessiere, ja, wenn ich nicht zeige, dass ich so viel Menschlichkeit habe, dass ich über meinen Glauben, über meine Ethnie hinaus auch auf Menschen zugehen kann, denen begegnen kann, was ja in Jerusalem durchaus möglich zu sein scheint, ja. Wenn ich das alles nicht tue, dann wie soll dann Frieden hergestellt werden? Ich glaube, dass der erste Schritt zum Friedensherstellung ist, erstmal den anderen wenigstens zu verstehen. Ich muss ja nicht die Auffassung, die Position teilen. Ich muss ja nicht alles gut finden, was jetzt sag mal, der Palästinenser zu mir sagt, ja. Aber ihn wenigstens mal anzuhören, was ist denn jetzt eigentlich dein Problem? Ja, warum willst du, dass der israelische Staat ausgelöscht wird? Ja, warum bist du der Auffassung, dass wir hier nicht koexistieren können? Ja, das wäre für mich auf jeden Fall ein erster Schritt, um vielleicht mal diesen ganzen Krieg, den ganzen Terror in diesem, ja, auch für uns christlich geprägten Land mal einzudämmen, um wirklich mal nach Jerusalem fliegen zu können und nicht Angst haben zu müssen, dass man da abgeschossen wird oder sowas, ja.
Ja, also ich bin auch der Auffassung, dass, das hatte ich ja schon gesagt, ne, also von arabischer Seite eben auch, von arabischer Seite war ja eher diese Reconquista, also dieses Zurückholen. Das ist unser Land und zwar komplett gewesen und wir holen uns das wieder zurück. Und also Problemlösung, glaube ich, ist sehr, sehr schwierig, solange die Palästinenser zum einen untereinander zerstritten sind. Also es gibt ja verschiedene Parteien, die im Gazastreifen und im Westjordanland. Und selbst da scheint es dann auch noch Probleme zu geben. Stichwort Korruption. Also da wäre noch großer Handlungsbedarf, tatsächlich erstmal untereinander eine klare Position zu haben, die auch an der Praxis arbeitet und nicht an der Theorie, wie das denn im Optimalfall auszusehen hätte, also sprich ein Großpalästina wieder zu errichten. Und man müsste mehr in andere Richtungen gehen, nämlich versuchen, die Ausbildung besser zu machen. Jetzt gerade bei Gaza-Stadt, was ja ein riesen Ballungsraum ist, irgendwie 2 Millionen Menschen, die mehr oder weniger in einer Großstadt da zusammenleben. Da könnte ich mir auch vieles vorstellen, gerade als Bindeglied wirtschaftlich was zu entwickeln. Also wenn diese Organisationen sich in die Richtung bemühen würden, eben auch, ich sag mal, ein Gesprächspartner zu werden für die Israelis, ja, mit denen man Vereinbarungen treffen kann, die aber auch wirklich, ich sag mal, auch das wirtschaftliche Wohl im Auge haben und, ich sag mal, eher rational als emotional handeln, dann wäre, glaube ich, schon viel gewonnen. Natürlich von israelischer Seite müsste es aufhören, dass dieser permanente Druck aufgebaut wird durch Besiedlung, was aber auch leicht gesprochen ist, weil immer mehr Menschen nach Israel einwandern, weil gerade die religiösen Gruppen durch die große Kinderzahl immer stärker zunehmen und eine immer größere Rolle im israelischen politischen System spielen, was, glaube ich, jetzt auch, ich sag mal, zu dieser großen Konfrontation jetzt auch langsam führt zwischen säkular, sag mal, westlich-demokratischen Israelis und, ich sag mal, dem religiös-nationalen Block. Da hatten wir ja jetzt ja auch die Demonstrationen, die da mittlerweile auf den Straßen waren. Also wenn diese, ich sag mal, Groß-Israel-Gruppen sich stärker zurückhalten würden und eben auch eher auf ein Miteinander gehen würden, könnte ich mir vorstellen, dass da auch mehr möglich ist. Also es bleibt dabei, es muss ein Zusammengehen beider geben. Die einen müssen über ihren Stolz tatsächlich große Schritte gehen und die anderen müssen eben auch ein Entgegenkommen zeigen und eben auch zeigen, hier, wir siedeln das nicht weiter auf. Aber wohin dann mit den ganzen israelischen Neuanwanderern und eben mit den kinderreichen Familien, ne? Also, denn so groß ist Israel ja nicht. Also das ist eben auch leicht gesagt.
Gut, dann möchte ich gerne mit dem Buch enden, mit dem ich angefangen habe, wenn ich darf. Darf ich, Patrick?
Ja, bitte.
Erlöschte das Licht. Und während wir uns durch die Düsternis zurück zum Tor tasteten, sprach er weiter. Nun war es, als käme seine Stimme von sehr weit her. Wir waren euch nahe, eure Könige und Ritter, als sie das Kreuz nahmen und ins heilige Land zogen, waren überrascht, eine lateinische Messe zu hören, mitten im Orient. Eure Könige von Jerusalem heirateten unsere Prinzessinnen, und unsere Könige gaben sie euch gern. Ihr wart froh, im Orient christliche Frauen zu finden, und wir waren froh, nun christliche Nachbarn zu haben. Wir hofften auf euren Schutz. Wir standen noch einen Moment lang da. Es gab nichts mehr zu sagen. Dann gaben wir uns die Hand und jeder nahm seinen Weg. Ich wollte besonders früh aufstehen an meinem letzten Morgen. Aber Nikos war früher. Sein Anruf erwischte mich noch im Bett. Es war kurz nach 6 und er war hellwach und voller Pläne, die keinen Aufschub duldeten. Kennst du Agios Theodoros? Auch ein Konvent, nicht weit von deinem. 2 Ecken weiter, nur ein paar Schritte. Komm rüber, ich erwarte dich da. Komm jetzt gleich. Nikos, ich muss noch packen, ich muss duschen, ich bin nicht mal angezogen. Egal, es ist wichtig. Komm wenigstens kurz, ganz kurz, nur 5 Minuten. Du willst mir doch nicht sagen, du hättest keine 5 Minuten für mich. Es war zwecklos, früh um 6, mit einem wild entschlossenen, euphorischen Griechen zu diskutieren. Ich zog Hose und Hemd an und ging hin. Er erwartete mich in der Gasse, zog mich in den Konvent des heiligen Theodor, durch den Hof und auf die Kapelle zu. Gesang war aus ihr zu hören. Er stieß die Tür auf, der Gesang quoll heraus wie Wasser. Er schob mich hinein. Die kleine Kirche stand voller singender, betender Menschen und voller Weihrauch. Der Priester sparte nicht daran, immer neue Schwaden schwenkten aus seinem Fässchen hervor. Nikos nahm 2 der dünnen, honiggelben Wachskerzen, wie sie jeder hier in den Händen hielt, zündete sie an und gab mir eine. Ich wollte an der Tür stehen bleiben, um den Gottesdienst nicht zu stören. Aber mit Nikos war das nicht zu machen. Er schob mich durch die stehenden Gläubigen ganz nach vorn, wo der Priester zelebrierte. Es war mir unangenehm, ihm gar nicht. Er nickte jedem, an dem er mich vorbeischob, freundlich, geschäftig zu, wie einer, der etwas Wichtiges vorhat und leider nicht viel Zeit. Und so war es ja auch. Ich begriff immer noch nicht, was er da tat und warum ich kurz nach 6 in der Frühe durch betende Griechen und Weihrauch geschoben wurde. Nikos blieb nun stehen, sang ein paar Worte mit, nickte mir zu und dann zu einer bestimmten Ikone hin, dem Bild des Heiligen dieses Konvents. Das ist der heilige Theodor, sagte er, als er mich nach wenigen Minuten wieder aus der Kapelle hinausschob. Heute ist sein Festtag, darum ist die Kirche so voll. Ich wollte, dass du kommst, dass du dabei bist, 5 Minuten wenigstens. Darum bin ich so früh raus, damit du das mitnimmst. Für deinen Sohn. Er heißt doch so. Ich konnte mir nicht helfen. Ich musste an seinen Sohn denken, der nicht leben durfte. Und ich wusste, er dachte auch an ihn. Er war schön. Das hatte die Krankenschwester zu ihm gesagt, die sein totgeborenes Kind gesehen hatte. Ich zog ihn an mich und umarmte ihn. So war er. So war Jerusalem. Später, als ich im Flugzeug saß, roch mein Sitznachbar an mir. Er tat es sehr diskret und ich tat so, als schliefe ich. Aber ich merkte es doch. Ich roch nach Weihrauch. Ich musste lächeln in meinem falschen Schlaf. So, das muss ich noch loswerden. Und deshalb, sag ich mal, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr
wollt
und wenn ihr
könnt.
Tschüss.